Glaubst du schon oder vertraust du noch? Also ich muss gestehen, ich habe da ein bisschen geklaut. Also glaubst du schon oder vertraust du noch? Und es ist heute so ein bisschen herausfordernd und soll ein bisschen so den Unterschied klar machen oder zu erklären, was Glaube so bedeutet. Gerade wenn du so merkst, dass nicht so alles so läuft, wie du dir das vorstellst, und du sagst dir so, naja, aber ich vertraue irgendwie Gott darauf, dass er schon richtet, dann ist heute das so ein bisschen die Herausforderung an dich. Glaubst du schon oder vertraust du noch? Es gibt nämlich so einen Unterschied zwischen Glaube und Vertrauen. Also ich bin dadurch draufgekommen, ihr wisst ja, ich beschäftige mich so ein bisschen mit Bibelübersetzungen verschiedenen, und in vielen modernen Übersetzungen wird immer Glaube mit Vertrauen übersetzt, und ich finde das ganz schrecklich, weil für mich ist Glaube und Vertrauen zwei Paar Stiefel. Sowohl von der Bibel her als auch im deutschen Sprachgebrauch finde ich das. Also der Unterschied ist so ein bisschen, wenn ich zu jemandem sage, ich vertraue dir und ich glaube dir. Wenn ich zu jemandem sage, ich vertraue dir, dann ist das so allgemein. Ich vertraue ihm, dass er schon gut mit mir meint. Während wenn ich sage, ich glaube dir, dann muss ich vorher wissen, was er gesagt hat, damit ich ihm glauben kann. Schauen wir mal zum Beispiel mit dem Chef, wenn der dir noch Lohn schuldet. Dann kannst du sagen, okay Chef, ich vertraue dir, irgendwie wird er schon machen, dass es richtig macht. Andererseits, wenn er dann gesagt hat, gestern habe ich überwiesen den Lohn, dann sage ich, ich glaube dir, du hast es überwiesen, es ist da bei mir. Oder jedenfalls, sobald die Bank das halt veranlasst hat. Also wenn ich sage, ich glaube dir, muss ich also in gewisser Weise wissen, was derjenige mir zugesagt hat. Während beim Vertrauen, da ist nicht zu wissen, so nötig, dass ich weiß, was er jetzt konkret zugesagt hat, sondern es ist mehr eine Sache, wo ich auf den Charakter des anderen vertraue, wo ich ihn kenne und auf ihn vertraue. Und wenn wir in die Bibel schauen, erfordert Glaube immer, dass ich eine konkrete Zusage Gottes habe und eine konkrete Handlung begehe. Und ich denke, Hebräer 11, Vers 6, das ist ein schöner Vers, den ihr alle auswendig kennt. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Also es ist mehr als nur ein Vertrauen, da ist ein Gott da, sondern ich muss konkret wissen, wenn ich ihn suche, lässt er sich finden. Oder ganz schön ist der Vers, den wir alle kennen von der Errettung, Römer 10, ja, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Also es reicht nicht, um errettet zu werden, dass du nur ein gewisses Vertrauen hast. Gott wird schon richten irgendwie. Und er wird schon dafür sorgen, dass ich in den Himmel komme. Sondern du musst konkret glauben an seine Zusage, dass er für dich gestorben ist. Dass Jesus starb, deine Sünden auf sich nahm, begraben wurde und am dritten Tag auferstanden ist. Das musst du konkret glauben. Es reicht nicht nur ein Gefühl des Vertrauens. Er wird schon irgendwie richten, irgendwie bringt er mich schon in den Himmel. Das ist genau das Problem, was oft in manchen traditionellen christlichen Kreisen ist. Ich habe schon so irgendwie ein Vertrauen, so ich bin ja so ein halbwegs guter Mensch und Gott ist ja ein guter Gott, der lässt schon niemanden verloren gehen und irgendwie bringt er mich schon in den Himmel rein. Nein, das reicht nicht. Du musst konkret glauben, dass Jesus für dich gestorben ist und darauf reagieren, indem du ihn dann mit dem Mund als deinen Herrn bekennst, also indem du diese Entscheidung triffst. Wir sehen auch, dass Glaube immer durch das Wort Gottes kommt. In Römer 10, Vers 17 steht, so kommt der Glaube aus dem Hören und das Hören aus dem Wort Gottes. Also Glaube beruht immer auf einer konkreten Zusage Gottes. Ich möchte es nochmal so ein bisschen gegenüberstellen. Vertrauen, das ist im Allgemeinen unbestimmt. Nicht konkret auf eine einzelne Zusage, sondern ich vertraue der ganzen Person, ist auf den Charakter bezogen. Und jedenfalls in dem Sinn, wie es ich jetzt verstehe, es ist eher passiv abwartend. Ich vertraue darauf, dass der andere was tut. Das kann auch, wenn man es übertreibt oder je nachdem, wie man den anderen sich vorstellt, kann es zu einer Art Fatalismus führen. Ich warte einfach ab, nehme im Vertrauen einfach alles hin, was so kommt. Während Glaube auf der anderen Seite ist etwas sehr Bestimmtes und Konkretes. Ja, es ist auf eine Zusage bezogen, auf eine Zusage Gottes oder auf eine Zusage eines anderen. Und in gewisser Weise ist Glaube immer aktiv ergreifen. Also ich ergreife das, was mir jemand zugesagt hat. Ich nehme es und halte es fest. Und alles, was wir von Gott erhalten, erhalten wir durch Glauben. Gott fordert Glauben für alles, was wir von ihm erhalten. Die Verheißung liegt nicht auf dem Vertrauen, sondern auf dem Glauben. Damit will ich nicht sagen, dass Vertrauen schlecht ist oder wir kein Vertrauen brauchen. Aber wie ich schon gesagt habe, Vertrauen kann im schlimmsten Fall zu so einem Fatalismus führen. Wir kennen das aus dem Islam, wo es so sagt, naja, Allah will es so und ich nehme es einfach hin. Alles, was kommt, ja, ich kann sowieso nichts dran ändern. Ja, manchmal will er halt zerstören, manchmal will er Gutes tun. Ob ich errettet werde oder nicht, das liegt auch ganz allein in seiner Hand. Und das ist nicht das Vertrauen, das die Bibel uns lehrt. Aber wir haben das auch oft im christlichen Glauben, so, dass Christen denken, ich muss jetzt alles, was passiert, aus Gottes Hand hinnehmen. Aber nicht alles, was in dieser Welt passiert, ist Gottes Wille. Nicht alles, was dir begegnet, ist Gottes Wille. Oder sehr bekannt dieses, ich vertraue darauf, es hat schon einen tieferen Sinn. Ich weiß noch, wie mal eine Christin erzählt hat, wie sie einen Verkehrsunfall hatte, wo sie sich das Bein gebrochen hat. Und dann hat sie gemeint, es war Gott, um ihr zu sagen, sie soll nicht auf eine bestimmte Reise gehen. Das finde ich ein bisschen problematisch, weil, wie soll ich sagen, wenn ich als Vater meinem Kind, damit es nicht auf eine Reise geht, das Bein breche, da würde zu Recht jeder aufschreien. Seinem Vater würden wir mit Sicherheit das Kind entziehen und sagen, also der ist nicht geeignet, Vater zu sein. Und bei Gott plötzlich nehmen wir es so hin. Also das ist etwas schizophren in der Hinsicht. Aber es hat sich so eingebürgert bei vielen. Man denkt, Gott erzieht mich durch Krankheit. Welcher Vater steckt sein Kind mit Grippe an, um es etwas zu lehren? Oder schickt seinem Kind, steckt es mit Krebs an, wenn er es könnte, um ihm beizubringen, nicht so hochmütig zu sein. Was würden wir mit so einem Vater machen? Ein weiterer Punkt ist oft, dass wir die Dinge hinnehmen und denken, irgendwann erklärt es mir Gott. Ich meine, es ist richtig, dass Gott es mir irgendwann erklärt, alles was passiert, aber ich sollte es nicht hinnehmen, wenn ich weiß, es ist nicht von Gott. Und beliebt, ich hoffe jetzt nicht mehr in unseren Kreisen, aber sehr beliebt ist auch die Vorstellung, dass vieles, was passiert, ich hinnehmen muss, weil Gott mich dadurch erziehen will. Er will mich bestrafen für Sünde, die ich getan habe. Bestimmte Unfälle sind die Folge einer Sünde oder Naturkatastrophen, sehr beliebt. Die Folge der Sünde, die Menschen waren so sündig. Und wir vergessen dabei, Jesus hat alle Strafe getragen. Wir müssen sie nicht mehr selber tragen. Gott hat alle Strafe auf Jesus gelegt. Kein Unfall und kein Unglück, das dir passiert, ist eine Strafe von Gott, weil alle Strafe, die Gott für unsere Sünde gesandt hat, liegt auf Jesus. Und wenn du Jesus angenommen hast, ist alle Strafe auf ihm. Keine Katastrophe, kein Unglück, keine Krankheit schickt Gott dir als Strafe. Die Strafe hat Jesus getragen. Und das Problem ist, anstatt jetzt in diesen Fällen den Angriffen des Feindes zu widerstehen und Gottes Verheißung zu ergreifen, geben wir uns einfach hin den Angriffen im Glauben, irgendwie kommt das ja von Gott. Und es ist ein völlig falsches Vertrauen. Warum ist es falsch? Weil erstens, ich habe keine Erkenntnis, was Gott mir zugesagt hat. Wenn ich weiß, was Gott mir zugesagt hat, dann nehme ich das nicht einfach hin. Wenn ich weiß, dass Jesus mir Heilung zugesagt hat, nehme ich Krankheit nicht hin. Wenn ich weiß, dass Jesus mein Leben in Fülle gegeben hat, dann nehme ich Arbeitslosigkeit nicht einfach als von Gott gegeben hin. Und es zeigt auch eine falsche Kenntnis des Charakters von Gott. Ja, Gott ist ein liebevoller Vater. Er ist kein zorniger, kein strafender Vater. Und es fehlt in dem Fall auch die Absicht, die Kenntnis des Willen Gottes. Was will Gott? Was ist seine Absicht für mein Leben? Andererseits ist natürlich es sehr wichtig, ein Grundvertrauen zu haben zu Gott. Also ich sage jetzt nichts gegen das Vertrauen, sondern gegen das falsche Vertrauen. Wie gewinnen wir dieses Vertrauen, dass wir wissen, was Gottes Wille ist? Ich möchte mal vorlesen, Römer 12, Vers 2. Da steht, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes oder die Erneuerung des Denkens, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Da können wir zwei wichtige Dinge sehen. Das erste ist, um überhaupt den Willen Gottes für mein Leben erkennen zu können, muss ich mein Denken erneuern durch Gottes Wort. Das Denken, wie wir es in der Welt lernen, kann uns nicht sagen, was Gott will. Die Welt weiß nicht, was Gott will. Denn in Sprüche 3, Vers 5 heißt es so schön, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Dein Verstand, deine logische Erklärungskraft kann dir nicht sagen, was Gott will. Ihm fehlen nämlich die Fakten. Ja, der Verstand ist gut, um Fakten zu beurteilen, aber wenn er keine Fakten hat, kann es nicht beurteilen. Die Fakten liefert das Wort Gottes, nicht was wir sehen oder hören, nicht was wir uns im Verstand zusammenreimen. Und wenn wir diese Fakten weglassen, dann passiert es so, dass wir ein völlig falsches Bild von Gott bekommen. Dass wir dann plötzlich denken, Gott bricht mir das Bein, damit ich nicht auf eine bestimmte Reise gehe. Was wir nie von unserem Vater denken würden. Na gut, ich weiß jetzt nicht, vielleicht gibt es solche Väter, aber ich hoffe, dass keiner von uns so einen Vater hatte. Also das Erste ist, ich muss mein Denken erneuern durch Gottes Wort. Ich muss studieren, was sagt Gott? Wie ist Gott? Und es sagt mir nur die Bibel. Die Bibel zusammen mit dem Heiligen Geist. Im 1. Korinther 2, Vers 12 steht, dass Gott uns den Heiligen Geist geschenkt hat, damit wir die Dinge erkennen, gegeben hat, damit wir die Dinge erkennen können, die Gott uns geschenkt hat. Gott hat uns ganz viele Geschenke gegeben. Und der Heilige Geist hilft uns zu erkennen, was er uns geschenkt hat, indem er das Wort nimmt. Und das Zweite, was hier im Römer 12 steht, das ist ja schön, der zweite Vers, der zweite Teil, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Gottes Wille ist das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene, nicht das Beraubende, sondern das, was gut ist, das, was vollkommen ist. Im Jakobus gibt es einen Vers 1, Vers 17, da steht, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Das heißt, Gott schenkt uns gute Gaben, vollkommene Gaben. Alles, was gut und wirklich vollkommen ist, kommt von Gott. Von Gott kommt nur Gutes und Vollkommenes. Und er ändert sich da nicht. Er sagt nicht nur gut, jetzt habe ich 2000 Jahre lang Gutes ausgeschüttet, jetzt gibt es noch mal ein paar schlechtere Sachen, damit er wieder zu schätzen lernt, wie gut das Gute ist. Sondern er gibt nur Gutes, er verändert sich da nicht. Und sehr schön ist das in Matthäus 7, Vers 9. Da lehrt uns Jesus über seinen Vater, wie sein Vater ist. Und zwar sagt er da, welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Oder wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Gott ist ein guter Vater, er will uns nur Gutes geben. Ja? Der Stein und die Schlange sind nicht von Gott. Von ihm ist das Brot und das Ei. Oder der Fisch in diesem Vers, ja. Und er gibt es denen, die ihn im Glauben bitten. Wir kriegen es nicht automatisch ausgeschüttet, sondern wir übernehmen es im Glauben in Anspruch, so wie unsere Errettung auch. Und ich möchte noch zu einem Vers kommen, der ganz wichtig ist, um das zu verstehen. Johannes 10, Vers 10. Das ist eigentlich ein ganz guter Vers, um das zu beurteilen, was uns so begegnet. Da sagt Jesus, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Überfluss haben. Oder die Fülle. Jesus möchte uns ein überfließendes Leben geben. Aber es gibt jemanden, der uns bestehlen und berauben will. Nicht alles, was dir in dieser Welt passiert, begegnet, ist Gottes Wille. Nicht alles, was in dieser Welt passiert, ist Gottes Wille. Das kann ich euch ganz leicht beweisen. Im 1. Timotheus 2, Vers 3 steht, das ist gut und angenehm für unseren Rettergott, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dasselbe steht nochmal im 2. Petrusbrief, der Herr verzögert nicht die Verheißung, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass jeder zur Buße findet. Gott möchte, dass jeder Mensch errettet wird, aber es wird nicht jeder Mensch errettet. Er hat das Angebot der Erlösung geschenkt, für jeden, aber nicht jeder nimmt es an. Aber kein Mensch kann Gott anklagen und sagen, warum hast du mich nicht errettet? Weil er hat es jedem angeboten. Jesus ist für jeden gestorben. Ich möchte nochmal Johannes 10, Vers 10 nach der Volksbibel vorlesen. Der Dieb will nur seinen eigenen Vorteil. Er beklaut dich und will alles kaputt machen. Ich will dagegen ein echtes, total erfülltes Leben ermöglichen. Das ist für mich ein ganz zentraler Vers. Wenn mir Dinge passieren, muss ich gar nicht groß drüber nachdenken, ist das jetzt Gottes Wille oder nicht, weil ich kann das ganz einfach daran beurteilen. Was mich beraubt, was mich wirkt, was mir was stiehlt, das kommt vom Dieb. Und alles, was wirklich gut ist, was ein erfülltes Leben darstellt, das kommt von Gott. Und das, was vom Feind kommt, das muss ich nicht annehmen. Das weise ich zurück. Also zum Beispiel, wenn ich gemobbt werde, dann weiß ich nicht, das ist jetzt Gottes Prüfung für mich, um mich was beizubringen, sondern dann weiß ich, das hat der Feind gerade mal wieder auf mich abgesehen. Ja? Wenn Unfälle passieren, wenn ich Probleme mit Nachbarn habe, dann weiß ich, das ist jetzt nicht Gottes Prüfung für mich. Andererseits, ich weiß, was von Gott kommt. Wenn ich Frieden erlebe, wenn ich Vergebung erlebe, dann weiß ich, das ist von Gott. Ja, wenn ich eine Arbeit finde, ja, wenn ich einen Ehepartner finde, wenn ich Kinder bekomme, okay, ihr wisst, was ich meine, ist das von Gott. Und wir brauchen dieses Grundvertrauen, dass wir wissen, Gott ist ein guter Vater, der uns nur gute Gaben gibt. Weil wenn ich dieses Grundvertrauen nicht habe, dann fange ich an zu verzweifeln. Und wir versuchen oft die Verzweiflung dann zu verdecken, indem wir irgendwelche Erklärungen produzieren, anstatt uns der Wahrheit zuzuwenden. Wenn ich dieses Grundvertrauen habe, Gott ist ein guter Vater, der mich mit guten Dingen beschenken will, das verhindert die Verzweiflung. Das verhindert auch die Passivität, dass ich einfach alles hinnehme. Das verhindert auch den Zorn bei mir, dass ich wütend werde über das, was mir begegnet. Also wütend auf Gott meine ich damit. Und dieses Grundvertrauen kann dann dazu führen, dass ich sage, okay, Gott ist ein guter Vater, will mir Gutes geben. Was hat er mir jetzt in dieser Situation konkret verheißen? Dass ich seine Verheißungen suche, dass ich in seinem Wort nachlese. Welche Zusagen hat Gott mir gegeben, die jetzt meiner Not abhelfen? Ich brauche dieses Grundvertrauen. In Daniel 11, Vers 32 ist sehr schön dieses Grundvertrauen beschrieben. Da steht, das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Wenn du deinen Vater kennst, tief kennst, dass du weißt, er ist ein guter Vater, der nur Gutes für mich hat, der mich beschenkt, der mich errettet hat, der mir den Sieg in allem geben will, dann kann ich stark sein und entsprechend handeln. Wenn ich nicht weiß, wie Gott ist, wenn ich mir unsicher bin, will er mich vielleicht doch bestrafen, will er vielleicht doch nicht Gutes tun, habe ich jetzt vielleicht ein Jahr, wo ich mal ein bisschen niedergedrückt werde, dann wird es schwer, stark zu werden. Gott möchte, dass wir wissen, er ist ein guter Vater und auf dieser Grundlage handeln. Gut. Gehen wir weiter zum Glauben. Ich habe schon gesagt, alles, was wir von Gott bekommen, bekommen wir durch Glauben. Ja? Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Und in Epheser 2, Vers 8 und 9, da steht, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Was da steht und was allgemein immer gilt, Glaube ergreift immer eine Gnade, die Gott bereits geschenkt hat. Gott hat bereits alles, was ich brauche, als Geschenk bereitgelegt. Ich muss nicht Jesus bitten, dass er für meine Sünden ans Kreuz geht. Das hat er schon getan. Die Erlösung liegt bereits bereit. Ich muss auch nicht Jesus erst bitten, meine Krankheit zu heilen, weil er hat mich bereits geheilt. Er hat die Krankheit bereits getragen. Ja, wie es in Jesaja steht, ich lese einfach mal vor, so zur allgemeinen Bauung. Jesaja 53, jedoch unsere Krankheiten waren es, die er getragen hat, und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Während wir ihn für einen Gestraften, von Gott Geschlagenen und Gemarterten hielten, und doch war er verwundet um unsere Übertretungen willen und zerschlagen infolge unserer Verschuldungen. Die Strafe war auf ihn gelegt zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung zuteil geworden. Ja, Jesus hat bereits unsere Krankheiten getragen und er hat bereits unsere Sünden getragen. Die Sachen sind erledigt. Und die Versöhnung, die Erlösung, die Rettung, alles liegt schon bereit. Und es ist wichtig, das sich zu verstehen. Durch Glaube versuche ich nicht, irgendwas Neues zu bilden, sondern durch Glaube ergreife ich einfach das, was Gott mir bereits geschenkt hat. Im Epheser 1, Vers 3 steht, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat in den himmlischen Regionen durch Christus. Wir hatten es letzte Woche im Hauskreis, also da haben wir festgestellt, 2 von 3 Bibeln lassen das Wort jeder weg, aber es steht wirklich im Griechischen, mit jedem geistlichen Segen. Gott hat uns mit jedem, mit allem geistlichen Segen gesegnet. Und es liegt alles in den himmlischen Regionen bereit, wo wir es im Glauben ergreifen. Das heißt, alles liegt als Gnade bereits bereit, als Geschenk bereits bereit. Und wenn wir das verstehen, wird das Glauben auch wesentlich leichter. Manchmal hört man so die Frage, warum werden denn so vollmächtige Leiter auch krank oder kriegen vollmächtige Leiter so Unglück oder so? Sind die nicht so besonders gesalbt und so stark und können die das nicht verhindern? Und dann verstehen wir das nicht, dass es eigentlich Gnade ist. Ja? Also es ist so, Gott hat ja keine besonderen Lieblinge. Wir sind alle Lieblinge, aber es gibt keine besonderen Lieblinge, also um es mal so zu sagen. Ja, Gott sieht die Person nicht an, steht immer wieder in der Bibel. Und alles, was wir von Gott bekommen, bekommen wir aus seiner Gnade heraus, nicht aus Verdienst. Und wenn ich jetzt denke, derjenige, weil er so treu Gott dient seit Jahren und weil er so einen vollmächtigen Dienst hat und für Gott so viel Frucht bringt, deswegen heilt ihn Gott schneller, dann verlasse ich die Gnade und berufe mich auf Leistung. Sozusagen eine Art Gegenleistung für das, was der geleistet hat. Oder wenn ich sage, was man manchmal in Gebeten auch so hört, Herr, so lange und so treu diene ich dir schon, könntest du nicht das machen? Ich verlasse die Gnade und berufe mich auf Leistung. Und wenn ich die Gnade verlasse und mich auf Leistung berufe, dann fängt Gott an, mir nach Leistung zu geben. Dann mache ich die Gnade unwirksam, wie es Paulus im Galaterbrief sagt. Und es ist relativ schwierig, sich Dinge von Gott zu verdienen. Es ist sogar völlig unmöglich. Also, das heißt, alles von Gott kriegen wir durch Gnade. Deswegen, ob du jetzt dich gestern bekehrt hast oder vor einer Minute oder ob du seit 20 Jahren treu Gott dienst, alles von Gott bekommst du aus Gnade. Du kannst dich nicht auf deine Verdienste berufen. Du brauchst dich nicht, sagen wir es mal so, du brauchst dich nicht auf deine Verdienste berufen. Weil du weißt, das hat dir Gott bereits geschenkt. Weil du weißt, du musst nichts als Gegenleistung vorweisen. Du brauchst nichts zu bezahlen, es ist ein echtes Geschenk. Und Gott wird nicht müde, dich zu beschenken. Lass mich mal noch einen Vers vorlesen. 2. Petrus 1, Abvers 3. Seine göttliche Kraft hat uns ja doch alles, was zum Leben und zur frommen Gesinnung erforderlich ist, durch die Erkenntnis dessen geschenkt, der uns durch die ihm eigene Herrlichkeit und Tugend berufen hat, durch die er uns die kostbarsten und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Also, ein bisschen langer Satz, ich bringe nochmal die Dinge, die so wichtig sind. Durch seine göttliche Kraft hat er uns alles geschenkt, was wir zum Leben brauchen und zur Frömmigkeit. Das heißt, alles, was du in diesem Leben brauchst, hat Gott schon geschenkt, ist schon bewilligt, liegt schon bereit. Das ist die Gnade. Das ist die Liebe eines liebenden Vaters, der alles vorbereitet hat, was du je brauchen kannst. Und er hat es uns geschenkt durch die Erkenntnis, also dadurch, dass wir erkennen, es gehört uns. Und durch seine Kraft hat er uns diese großen und kostbaren Verheißungen geschenkt. Also darf ich das wissen, alles, was ich brauche in diesem Leben, hat Gott mir schon geschenkt. Und deswegen kann ich voller Vertrauen zu meinem Vater gehen. Was ist nun, wenn Dinge passieren, wo ich weiß, das ist nicht von Gott? Im 1. Petrus steht, Kapitel 5, Vers 8. Seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben. Ich komme schon langsam zum Ende. Das heißt, wir haben einen Widersacher. Der Teufel ist nicht speziell hinter dir her, in den meisten Fällen. Es ist einfach, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Ja? Wir leben in einer gefallenen Welt, in der es von Krankheitskeimen wimmelt, in dem die Natur außer Ordnung geraten ist. Nicht alles, was kommt, ist, weil der Teufel speziell hinter dir her ist. Aber es hat alles seine Ursache darin. Und wir müssen ihm widerstehen, standhaft im Glauben. Ja, da steht nicht, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, ruf deinen Pastor an und bitte ihn für dich zu widerstehen. Da steht auch nicht, starte eine Gebetskette, sondern da steht, widersteh selbst. Ihr müsst widerstehen. Widersteht ihr im Glauben. Indem ich weiß, was Gott mir geschenkt hat, indem ich mich auf seine Verheißung berufe. Und Jakobus 4, Vers 7 steht, unterwerft euch Gott und widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Du hast die Macht bekommen, von Gott dem Teufel zu widerstehen und er muss vor dir fliehen. Wenn du dich hinstellst und sagst, hier stehe ich, du verschwindest, dann rennt er aber schnell. Das Interessante an der ganzen, oder was mir jetzt aufgefallen ist, in einer Übersetzung steht, Widersacher ist eigentlich ein juristischer Begriff, das heißt so viel wie der Rechtsgegner oder der Ankläger. Und ein Vers, der sehr wichtig ist für mich, Jesaja 54, Vers 17, greift genau das auf. Da steht, keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit von mir her, spricht der Herr. Das heißt, der Teufel hat keine Waffe, die gegen dich erfolgreich sein kann. Und wenn er dich anklagt, ja, wenn er mit seinen Zweifeln kommt, wenn er mit seinen Versuchen kommt, dann sprichst du ihn schuldig und sagst, das stimmt nicht. Ich habe als Jugendlicher jahrelang Heuschnupfen gehabt und habe dann Gott um Heilung gebetet. Und die Jahre danach, immer im Frühjahr, wenn so die Pollenzeit anfing, hatte ich immer ein oder zwei Tage wieder so tränende Augen, laufende Nase und ich habe mich einfach geweigert, es anzunehmen. Ich habe diese Symptome schuldig gesprochen. Ich habe gesagt, das ist eine Lüge, dass Gott hat mich geheilt, der Heuschnupfen darf nicht mehr mich ergreifen. Und nach einem Tag war es weg. Manchmal hat es auch zwei Tage gedauert, aber nicht länger. Und den Rest des Sommers war ich ohne Probleme. Nach ein paar Jahren hat es dann der Teufel zum Glück aufgegeben. Aber das ist damit gemeint. Ja, im Glauben widerstehen. Ich berufe mich auf Gottes Wort. Ich sage, Teufel, du hast kein Recht, ja, mir Krankheit aufzulegen. Du hast kein Recht, mir den Arbeitsplatz zu rauben. Du hast kein Recht, die anderen Arbeitskollegen gegen mich aufzusetzen. Also wie jetzt Glaube entsteht, dazu möchte ich jetzt gar nicht so viel sagen, weil das habe ich schon mal gepredigt vor einem halben Jahr. Wichtig ist zu wissen, Glaube entsteht aus Gottes Wort, indem wir es hören und darüber nachsinnen. Und es braucht Zeit. Erinnert euch, es ist wie ein Samenkorn, das aufwächst. Ich sähe es. Ja, ich schmeiße nicht den Samen in die Erde und plopp steht der Baum da, sondern es dauert ein bisschen, bis der aufwächst. Und ich muss im Glauben immer konkret bitten. Ich muss wissen, was Gottes Wille in der Sache ist. Lass mich noch so eine schöne Gebetsverheißung vorlesen. 1. Johannes 5, ab Vers 14 habe ich geschrieben. Ja, stimmt auch. Dies ist die Zuversicht oder die Kühnheit, könnte man sagen, die wir zu Gott haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Das heißt, zuerst muss ich wissen, was Gottes Wille ist. Und wenn ich nach seinem Willen gebetet habe, dann weiß ich hundertprozentig, er hat mich erhört, weil ich ja schon vorher wusste, es ist sein Wille. Also um das Ganze zusammenzufassen, es heißt jetzt nicht Glaube oder Vertrauen. Ja? Glaubst du schon oder vertraust du noch? Sondern es heißt, Vertrauen ist der Startpunkt. Das Vertrauen auf einen guten Vater, der mir gute Gaben schenkt, ist der Startpunkt. Und dazu kommt das Glauben, dass ich schaue, welche konkrete Verheißung hat jetzt mein liebender Vater mir gegeben für diese Situation. Also zum Vertrauen kommt der Glaube hinzu. Und ich habe zum Schluss das nochmal so zusammengefasst, so fünf einfache Schritte, um das jetzt so ein bisschen umzusetzen, was ich euch heute gebracht habe. wie kann ich all das Gute bekommen, das Gott mir schenken will? Das ist auch schon der letzte Punkt, also keine Angst. Gut, der erste Schritt ist, um das zu bekommen, was Gott mir geschenkt hat, ich muss mein Denken erneuern. Ich muss Gott als einen guten Vater erkennen und festhalten und den Dieb entlarven, der mich berauben will. Der zweite Schritt ist, ich suche mir eine konkrete Verheißung aus Gottes Wort, die für meine Situation passt. Und das dritte ist dann, ich sinne über dieses Wort nach, denn Glaube entsteht durch das Hören. Ja? Wenn ich nachsinne über das Wort, wird das Wort gesät. Ich sage euch mal kurz, wie ich nachsinne. Also ich habe eine Verheißung. Ich lese es laut, ein-, zweimal. Dann lese ich es laut in der Ich-Form. Oft steht es ja schon in der Ich-Form. Dann lese ich es halt ein drittes Mal. Dann proklamiere ich es über mein Leben. Dann danke ich Gott, dass es mir gehört, und dann lese ich es nochmal laut. Das ist so für mich so eine einfache Art und Weise, wie ich das wirklich mache. Also wenn ich zum Beispiel im Johannes 17, wo steht, dass der Vater mich so sehr liebt, wie er Jesus liebt, dann lese ich dieses Wort laut, dann lese ich es in der Ich-Form, ja, dass nicht mehr Jesus sagt, der Vater hat euch so sehr lieb, wie er mich liebt, sondern dass ich sage, der Vater hat mich so sehr lieb, wie er Jesus liebt. Dann proklamiere ich es und sage, der Vater liebt mich, der liebt Stefan Wittmann so sehr, wie er Jesus liebt. Und dann danke ich Gott dafür, dass er mich so sehr liebt, wie er Jesus liebt. Und dann bitten im Glauben und dann der fünfte Schritt, der letzte, nach dem Bitten, ich danke Gott dafür, dass er es mir geschenkt hat. Und ich halte fest, bis es sichtbar ist. Ja, das Bitten ist wie das Säen und dann wartet man, bis es aufgewachsen ist und bekommt es. Ja, wie es Paulus so schön geschrieben hat, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Wir halten fest, bis es da ist. Weil es braucht manchmal einen kleinen Moment, bis es kommt. Eine kleine Weile. Genau. Gut. Und wie sagt Paulus so schön, damit will ich abschließen, im 2. Korinther, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Amen.